Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Ich bin gerade total, inspiriert. Ich habe mich mit meinem besten Freund zu einem Kaffee getroffen und wir haben ganz, ganz viele Aphorismen, die wir selber kreiert haben, aber auch gleichzeitig von anderen gelesen oder uns inspirieren lassen haben, so ein bisschen auf uns wirken lassen. Und dann haben wir uns aber natürlich erstmal gefragt, was so ein Aphorismus überhaupt ist. Das sind nämlich Sprüche, die uns inspirieren. Und ein Spruch, den möchte ich euch jetzt vorlesen, weil der einfach wunderschön ist, der ist von Silke Förster, das ist meine heutige Interviewpartnerin. Ich werde tanzen bis zur letzten Minute. Im Regen, bei Nacht und im Sonnenschein. Und wenn es soweit ist, dann stelle ich mich hin, nehme mich in den Arm und tanze ein letztes Mal mit mir. Ich werde lächeln und mich erinnern an die, die das Leben mit mir getanzt haben. Schön, oder? Und das Tanzen ist etwas, was ich in dieser Podcast-Folge vorab einmal aufgreifen möchte. Ich erlebe in letzter Zeit ganz, ganz viel auf Social Media, wie viel gefühlt die Menschen auch unter Druck stehen, zum einen Inhalte zu produzieren, sich auch nach außen zu verkörpern, jemand sein zu wollen, der auch was zu sagen hat und letzten Endes auch sehr, sehr stark ins Machen zu kommen. Das heißt, immer und immer wieder auch zu zeigen, guck mal Leute, ich bin nicht faul, ich bin nicht langweilig, bei mir passiert was, ich bin schön, ich tue dieses, ich tue jenes. Und ich persönlich, wenn ich das lese, und ich bin auch schon in die Falle getappt, das will ich gar nicht im Moment irgendwie negieren. Ich persönlich merke, wie viel Druck das in mir aufbaut. Das teilweise sogar zu lesen, zu sehen und zu merken, wie wichtig es für uns ist, da draußen jemand zu sein, irgendwas kreieren zu können. Etwas, was wir letzten Endes dann in unser Sterbebett mitnehmen und sozusagen der Welt auch weitergeben können. Dazu eine ganz kleine Anekdote, bevor ich dahin wieder zurückkomme. Ich habe vor einem Jahr bei Wikinger Reisen eine Ausbildung gemacht. Und das Assessment Center, da wurde uns ein Video gezeigt. Das war das allererste Video, um uns sozusagen auch so eine Idee zu geben, für was Wikinger Reisen steht. Die machen Wanderreisen. Und bei diesen Wanderreisen ging es darum, dass zwei Personen gegenübergestellt wurden. Das heißt, eine alte Person, die am Sterbebett liegt und die dort alleine ist. Weil sie sich zurückgezogen hat, weil sie letzten Endes nicht rausgegangen ist und sich der Welt gezeigt hat und Dinge erlebt hat und gemacht hat, mit den anderen getanzt hat, um auf Silkes Aphorismus zurückzukommen, um gemeinsam zu tanzen und vielleicht auch einen neuen Tanz zu kreieren. Und demgegenüber steht derjenige, der am Sterbebett liegt und um ihn herum stehen ganz viele Freunde, ganz viele Menschen, die mit ihm da am Sterbebett sind. Und die hat er bei Wikingerreisen kennengelernt. Was ist passiert? Bei dieser Werbung oder bei diesem Film wurde Emotionen geschaffen und mit dem Gefühl gespielt, dass keiner von uns allein sein will, dass jeder von uns auf eine Art und Weise auch was schaffen möchte und letzten Endes sich Verbindung wünscht. Und das ist das, um auf das zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, was wir viel auch im Social Media erleben. Dass wir was kreieren wollen. Wir haben heutzutage eine Welt da draußen, in der alles möglich ist. Du kannst sein, wer du willst. Letzten Endes steht dir alles offen. Wenn du dorthin reisen willst, es gibt die digitalen Nomaden, packst du deinen Koffer und du ziehst los. Hast du eine Idee, brauchst du einen Investor und möglicherweise setzt er das mit dir um und deine Idee erscheint irgendwo auf dem Markt oder du bringst die selber auf die Bühne. Und es ist geil, das ist mega, das ist eine unglaublich schnelle, schöne Zeit. Und doch, bei all dem vergessen wir den anderen Aspekt. Nämlich diesen Aspekt, da auch in die Passivität zu gehen. Vorhin meinte mein bester Freund, der hat ein Buch gelesen, da ging es um das Passive und das Aktive. Und von außen gesehen ist das Aktive jemand, der ganz viel erlebt, der ganz viel macht. Das ist was uns inspiriert. Wow, der ist nicht faul, der tut dieses, der macht jenes. Und dann gibt es vielleicht den anderen, der nur am Strand liegt, die Sonne genießt und bei dem ganz viel im Inneren passiert, aber von außen betrachtet ist da nichts passiert. Er war vielleicht nur ein Wochenende oder eine ganze Woche am Strand, kommt aber zurück total aufgetankt, um dann auch wieder ins Machen gehen zu können. Und ich habe diese Challenge gestartet vor knapp 2 Wochen. Da ging es um die Kunst des Seins. Und genau darum ging es unter anderem auch. Denn um in die Anspannung, ins Tun wieder zu kommen, nach außen zu gehen, uns zu zeigen, ist die andere Seite unglaublich essentiell. Denn diese andere Seite, die Entspannung, das Loslassen, uns zurückziehen, ist eine Form, um Kraft zu tanken, um uns zu zentrieren und dann auch zu entscheiden, was will ich denn eigentlich nach außen verkörpern? Will ich wirklich alles preisgeben? Geht es wirklich darum, dass ich allen zeige, wie ich die ganze Zeit am Machen und Tun bin? Oder ist es sogar okay, dass wenn ich mich mal nicht zeige, dass es auch eine Form ist von, hey, mir geht's gerade ziemlich gut, ich habe gerade eine wundervolle Zeit und ich brauche das gar nicht, dass ich mich so stark nach außen zeige. Und ja, ich gehöre zu der Welt dazu, weil es auch eine Medien sind, die ich mitnutze. Nur diese Frage ist immer wieder, wann ist diese Phase, wo ich mich zurückziehe, nach innen gehe, mich von innen auch betrachte, hinterfrage, um dann wieder den Schritt nach außen zu treten, um stärker zu sein, um mich mehr zu fühlen, um mehr immer wieder zu merken, was ist das, was zu mir gehört? Welchen Tanz will ich tanzen? Mit wem will ich den Tanz tanzen? Und bin ich überhaupt in der Lage, mich am Ende, wenn ich den letzten Tanz tanze, mich auch umarmen zu können? Und da jetzt den Übergang zu meiner heutigen Interviewpartnerin, Silke Förster. Ich habe sie kennengelernt tatsächlich bei einem meiner Reisen, das war mit einem anderen Reiseveranstalter. Und sie ist ein unglaublich fröhlicher Mensch. Sie ist so jemand, ja, sehr, sehr gesellig und immer im Gespräch auch mit den anderen. Und sie ist Schriftstellerin. Sie schreibt unter anderem auch Kinderbücher. Sie hat sehr, sehr viele Aphorismen veröffentlicht und veranstaltet unter anderem auch Krimi-Dinner. Und wir sprechen in diesem Interview über ihren eigenen Weg, wie sie dort hingekommen ist und gleichzeitig aber auch, wie du persönlich zum Schreiben zurückkommen kannst oder wie du auch dahin kommen kannst, dass du so einen roten Faden findest, um möglicherweise dein erstes oder auch zweites eigenes Buch zu schreiben. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Wenn ihr danach Lust habt, es wird im September eine Yogareise geben. Die geht tatsächlich nach Frankreich. Ich habe ganz, ganz viel in diesem Jahr, gerade Anfang des Jahres, jetzt erstmal sortieren müssen. Was ist das, was ich will? Was brauche ich? Wo geht die Reise hin? Und letzten Endes, wie kann ich das dann euch nach außen quasi geben? Und da merke ich, jetzt kommt auch mein roter Faden ins Spiel. Und da könnt ihr gerne danach gucken bei www.dasherzeinerfrau.de/reisen. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Silke und meinem Interview.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Es ist ein wunderschöner, ist es bei dir auch so, Silke, Samstagvormittag mit Sonnenschein in Berlin.
Ja. Wie ist es bei dir? In Ostwestfalen hatten wir gestern 18 Grad, da konnte man wunderbar in der Sonne sitzen. Heute ist es leider schon wieder bedeckt und etwas kühler.
Dann schicken wir auf jeden Fall Sonne zu euch. Also herzlich willkommen, Silke Förster. Es ist total schön, dass es geklappt hat. Wir haben es tatsächlich letztes Jahr schon probiert und die Technik stimmte nicht. Und plötzlich war dann das ganze Gespräch, was wir hatten, weg, was sehr, sehr schade war. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute die Zeit gefunden hast.
Ja, toll, Kim.
Genau. Warum sprechen wir heute? Erst einmal möchte ich dich bitten, dass du uns ein bisschen reinholst in nicht nur, was du machst, sondern wie du zum Schreiben gekommen bist. Erstmal generell zum Schreiben. Wir werden nämlich heute mit euch, liebe Frauen da draußen, darüber sprechen, wie man zum einen mit dem Schreiben überhaupt was kreieren kann, was eventuell vielleicht auch verkauft werden kann, aber unabhängig davon der Schritt vorher, wie man sich vielleicht auch wieder traut, überhaupt sich hinzusetzen und zu schreiben und auch den Stift einfach dem freien Fluss gibt. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
Ja. Das ist eine schöne Formulierung, ja.
Genau, Silke, wie war das bei dir? Hast du immer schon geschrieben?
Ich habe schon immer geschrieben. Ich sage jetzt mal, seit der ersten Klasse, seitdem ich auch wirklich schreiben kann. Ich habe meine Schulhefte damals umfunktioniert und habe da kleine Geschichten reingeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht war es mit der Schule zu langweilig oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchte ich immer neue Schulhefte, weil da dann irgendwelche Geschichten drin standen, die da eigentlich nicht reingehörten. Und so kann ich sagen, habe ich also mit 7 Jahren wirklich angefangen, schon kleine Geschichten zu schreiben. Das war so der Anfang. Die habe ich nie veröffentlicht und es gibt noch einen Karton, der steht auch noch im Kleiderschrank. Da sind noch so ein paar Schulhefte, hat meine Mama aufgehoben. Jetzt behalte ich die natürlich auch. Ich habe dann auch sehr lange gar nichts veröffentlicht. Man muss sich das auch vorstellen, früher gab es ja auch gar kein Internet. Es war auch schwieriger, an Informationen zu kommen. Die Illustratoren, die ich heute beschäftige, die hätte ich mit einer Anzeige irgendwo in einer überregionalen Zeitung suchen müssen. Die Verlage, die musste man sich vom Buchrücken in der Bibliothek abschreiben. Heute kann man ja alles innerhalb von ein paar Stunden wunderbar im Internet suchen. Sicherlich gab es damals auch Autoren, das war alles möglich, aber es war einfach schwieriger, denke ich mal.
Würdest du sagen, dass es das Internet für dich überhaupt möglich gemacht hat, als Autorin zu arbeiten, oder würdest du eher sagen, es war einfach leichter, aber du hättest es trotzdem gemacht?
Ich habe es auch gemacht. Ich habe 2006 bin ich angefangen, im Groh-Verlag zu veröffentlichen. Das ist ein renommierter Verlag in Süddeutschland. Also da war ich auch nicht aufs Internet angewiesen. Da habe ich ganz, wie das früher auch üblich war, mit dem Verlag, einen Vertrag geschlossen und veröffentliche dort. Ich meine so, was ich die letzten Jahre auch gemacht habe, ich habe manche Sachen aus verschiedensten Gründen selbst verlinkt. Mhm. Und das ist natürlich einfacher, beziehungsweise ich habe dann auch Illustratoren beschäftigt, habe mir Korrektorate besorgt. Also das ist einfacher geworden. Also ich wäre sicherlich auch durch einen ganz herkömmlichen Verlag wäre ich sicherlich mit dem Veröffentlichen angefangen.
Und wie ist es, bevor wir ein bisschen mehr darauf eingehen, was für Bücher du machst, ich kann mir vorstellen, da draußen denken sich alle auch, was für welche Bücher schreibt sie denn? Aber bevor wir dorthin gehen, wie vermarktest du oder wie hast du zu Beginn deine Bücher vermarktet? Ich muss immer an ein Buch denken, was ich mal gelesen habe, von der Elizabeth Gilbert. Das nannte sich Magic und es ging darum, wie sie ihr allererstes Buch Eat, Love, Pray vermarktet hat. Und sie meinte, sie hat die Absagen gesammelt wie ein Strauß Rosen. Und als dann der Strauß groß genug war, dann kam die Zusage. Das fand ich unglaublich schön. Deshalb nun die Frage an dich. Wie war das für dich?
Also so ähnlich ist das auch. Ich bin allerdings damit angefangen, wie ich schon erzählt habe, im Groh-Verlag. Die haben dann einzelne Aphorismen von mir zusammen mit Laoze, Brecht, Schopenhauer in Anthologien veröffentlicht. Das war dann relativ einfach. Allerdings war ich dann eben nur auf einer Seite mit einem Aphorismus vertreten. Irgendwann kam eben auch dieser Wunsch auf ein ganzes Buch, nur von mir alleine. Weil das ein bisschen schwierig ist, auch mit den ganzen Rechten, die man dann abgibt an den Verlag, habe ich mich dann entschlossen, die Aphorismen zumindest erstmal im Book on Demand Verfahren selber zu veröffentlichen, weil dann die Rechte auch bei mir blieben. Und das meinte ich damit, da kam mir natürlich das Internet und alles entgegen zu der Zeit, dass man das alles online machen konnte. Und dann habe ich selber mein erstes Buch gestaltet mit Aphorismen und habe das eben nicht über den Groh-Verlag, über einen herkömmlichen Verlag, sondern habe das eben im Book on Demand Verfahren selber auf den Markt gebracht. Und auch die Vermarktung liegt da immer bei mir. Und das ist eben auch ein bisschen schwierig. Da müsste man dann wahrscheinlich noch mehr Dienstleister wieder einstellen, anspannen, die das Buch ein bisschen auf andere Plätze platzieren.
Und wie gehst du, also wenn du jetzt sagst, selber vermarkten, wie stelle ich mir das dann vor? Nutzt du dann tatsächlich sämtliche Social-Media-Kanäle oder schreibst unterschiedliche, Buchläden oder so an? Oder was ist da dein Vorgehen? Oder was war dein Vorgehen? Wahrscheinlich ist es jetzt schon, du hast dich ja jetzt auch etabliert, aber wie war das am Anfang, als du dich dazu entschieden hast?
Man fängt mit einer eigenen Homepage an. Ist ganz klar, dass man erstmal präsent ist, dass man überhaupt eine Adresse angeben kann, wo jemand etwas über mich nachlesen kann. Dann gehst du auf die Kanäle wie Facebook. Dort kannst du dann eben auch über bestimmte Forengruppen wieder deine Dienstleister treffen, kennenlernen. Auf die Büchermessen, zurzeit ist ja auch Leipzig, dieses Jahr bin ich leider nicht dabei, aber Frankfurt, Leipzig, dort bin ich hingefahren. Es gibt Artikel in der Zeitung, also es ist immer wieder interessant, wenn ein neues Buch rauskommt, ist auch zumindest die örtliche Presse interessiert, das erstmal in die Zeitung zu bringen. Ich war in Buchläden, habe die dort ausgelegt, sind auch zumindest bei mir im Heimatort manche Händler bereit, auch in einem ganz fremden Gewerbe, aber diese Bücher trotzdem bei sich auf den Tresen zu legen. Also das ist viel Arbeit, viel Zeit, die man investiert, muss man sich überlegen. Beim herkömmlichen Verlag ist es natürlich immer einfacher. Da schreibt man, gibt alles ab und der Verlag macht den Großteil für einen. Dann, das braucht man nicht selber machen.
Und hattest du Durststrecken, wo du dachtest so, okay, weil, wie du sagst, es hört sich unglaublich aufwendig an, und hattest du Phasen, wo du dir gedacht hast, nee, also da weiß ich nicht mehr weiter, und was hat dir geholfen, da dann wirklich wieder aufzustehen und zu sagen, nee, es ist mein Traum, ich will das?
Also die Phasen sind eher, dass ich nicht so auf Bestellung schreibe. Also die Ideen kommen irgendwo, wenn ich unterwegs bin. Ich kann da das schöne Beispiel bringen. Ich war beim Weihnachtsparade in Hamburg. Ich wusste das gar nicht, dass die da so einen Umzug haben, so ein bisschen wie USA, so mit viel Glitzer, Engelchen, Weihnachtsmänner auf dem Wagen, die dann Kamelle schmeißen. Und das war so dieser Augenblick. Also meine Freundin war mit und die sagte gleich, ich sehe es doch schon wieder in deinen Augen, du planst wieder irgendwas. Und das war so dieser Augenblick, wo ich schon merkte, ja, da entsteht eine Idee. Und auch dann in Anlehnung an den G20-Gipfel in Hamburg, an diese Weihnachtsparade, ist dann mein Buch Der Weihnachtsgipfel entstanden. Das ist so mitten im Leben. Also ich brauche immer Inspiration. Ich kann mich schlecht an den Schreibtisch setzen und sagen jetzt auf Bestellung, ich schreibe jetzt ein Buch. Das funktioniert nicht so wirklich. Da beneide ich die Autoren oder Schriftsteller, die das wirklich können. Ich muss bis in 2 Monaten das Buch abgeben. Das ist sehr, sehr schwierig.
Das wollte ich gerade, das ist auch so interessant, auch das habe ich tatsächlich bei diesem Buch Magic gelesen. Sie meinte, dass es manchmal mit der Kreativität so ist, dass die wie so durch einen durchfließt, in einem Moment, wo der Autor selber, wie du es gerade beschrieben hast, jetzt nicht unbedingt gleich schreiben kann. Und sie hat es dann so beschrieben, wie eine Schlange, die durch einen durchfließt, und du musst halt die noch am Ende packen und sagen, hey, jetzt bleib mal hier, oder wieder wind nach Hause rennen und es aufschreiben oder in irgendeiner Form aufzeichnen. Wie ist es für dich, wenn die Idee kommt? Bleibt die dann präsent oder machst du dir dann schnell Notizen oder hast du irgendwie immer was dabei, um es kurz aufzuzeichnen?
Also ich versuche auf jeden Fall so schnell wie möglich zu schreiben, weil das dann irgendwo noch präsent ist. Bei meinen Aphorismen ist klar, die schreibe ich irgendwo auf dem Notizblock. Das sind ja auch kurze Zeilen, die man wirklich so mal kurz aufschreiben kann. Aber bei allem anderen muss ich mich dann schnell hinsetzen. Und es gibt dann auch wirklich Nächte, wo man wirklich bis morgen schreibt. Man wird nicht müde, man ist energiegeladen. Das kommt raus und man kommt gar nicht auf die Idee, das zu unterbrechen. Das muss jetzt und hier aufs Papier. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn du dann, sag ich mal, in den frühen Morgenstunden dann irgendwann merkst, boah, ich habe ja die ganze Nacht durchgeschrieben, aber dann ist auch was auf dem Papier gekommen. Ich kann mich nicht nachmittags um 4 hinsetzen und sagen, ich will jetzt so und so viele Zeilen schreiben. Also ich kann das nicht.
Und ist es, also wie planst du das so in deinen Tag, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, oder in die Woche auch ein und dann überfällt es oder überkommt es dich und du kommst morgens gar nicht raus, kannst du das so machen? Oder ist es dann einfach so, dass das Schreiben dich so energetisch lädt, dass du sagst, ja, dann ist es halt so, dann schreibe ich halt jetzt die ganze Nacht durch?
Ich schreibe dann auch wirklich die ganze Nacht durch. Ich habe natürlich dann den Vorteil, in meinem Hauptberuf habe ich Gleitzeit. Da kann ich dann auch mal 2 Stunden später morgens anfangen oder 2 Stunden eher gehen. Oder muss, wenn ich weiß, ich will jetzt weiterschreiben, auch mal wirklich einen Tag Urlaub nehmen oder mit dem Wochenende zusammen. Also wenn ich merke, diese Schlange kommt, wie du sagst, dann muss ich natürlich anfangen, das ein bisschen zu planen, damit ich das auch zeitmäßig wirklich in mein Leben integriere und nicht plötzlich andere Termine nicht wahrnehmen kann oder irgendwo übermüdet sitze und nicht arbeiten kann. Das merkt man aber dann relativ früh und sagt so, jetzt muss ich mal meinen Urlaubsschein holen oder irgendwas anders ein bisschen vernachlässigen.
Und würdest du sagen, dass, wenn du hattest vorhin angedeutet, gerade im Urlaub oder wenn so, ich nenne es jetzt mal liebevoll, ruhigere Phasen eintreten, dann kommen auch die Ideen. Ja. Und ist es dann so, dass du dir wie so einen Zeitrahmen setzt, dass du sagst, nee, also der Urlaub ist jetzt wirklich mal da, um auch den ganzen Kopf frei zu bekommen, oder nutzt du tatsächlich vor allem auch den Urlaub, um dann zu schreiben?
Also ich habe da so ein Bild vor mir, wo ich wirklich mal in einem Hotel auf Gran Canaria dann meine Ideen in den Laptop eingetippt habe. Ich merkte diese Blicke so von den Mitreisenden oder von denen, die am Pool lagen und das schöne Wetter genossen haben. Ich wurde etwas merkwürdig angeschaut. Ich habe dann weitergeschrieben, aber habe gedacht, na gut, ich würde mich nächstes Mal vielleicht ein bisschen abseits setzen und dann Baum oder irgendwo, wenn ich einen schönen Balkon habe, sollte man vielleicht nicht so ganz öffentlich, wenn andere Urlaub machen, dann mit dem Laptop sitzen. Die wissen ja nicht, dass ich eine schöne Geschichte schreibe. Die vermuten wahrscheinlich, dass ich Managerin bin und gerade irgendein Bericht oder E-Mails, die würden ja nie auf die Idee kommen, dass ich gerade noch ein Kinderbuch schreibe oder irgendwas anderes Schönes, was sie vielleicht sogar später lesen würden.
Genau, das stimmt. Dann kommen wir mal an der Stelle, ein total schöner Übergang deinerseits, zu dem, was du schreibst. Du hattest jetzt du bist Aphoristikerin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Aphoristikerin, ja.
Aphoristikerin. Also eigentlich schreibst du Lebensweisheiten, richtig?
Ganz genau. Ja, so kann man das sagen.
Genau. Deshalb vielleicht erstmal bei dem beginnt, weil du hast ja ein sehr, also breites und sehr auch, finde ich, sehr schönes Repertoire. Aber mal kurz bei den Lebensweisheiten, da kann man auch lange bleiben, aber wie bist du dazu gekommen, Lebensweisheiten zu schreiben und wo kommen die für dich her? Also ist es dann so, du hast eine Erleuchtung und sagst, oh Gott, oder wie passiert das?
Also ich habe früher schon immer, sage ich mal so, Aphorismen von bekannten Größen selber aufgeschrieben. Die gefielen mir dann immer so, was man so auf dem, ja ich sag mal bösartig sagt, war Kalendersprüche. Aber wenn er mir gefallen hat, habe ich ihn in so ein kleines Heftchen geschrieben. Da fing das eigentlich an, dass ich die gesammelt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch selber was zu sagen hatte, dass da dann wirklich Texte von mir entstanden sind. Und dann bin ich angefangen, die natürlich in ein extra Heftchen zu schreiben, weil ich dachte, vielleicht kriegst du mal so ein ganzes Heft voll, mal ein ganzes Buch. Und da ist so mit den Jahren doch ganz schön viel zusammengekommen. Und das ist, wie du vielleicht so sagst, also da beißt mich dann doch die Schlange. Und das kommt auch wirklich von jetzt auf gleich.
Glaubst du, dass das etwas ist, was man lernen kann? Also was ich damit meine, ist jetzt nicht unbedingt Lebensweisheiten niederzuschreiben, aber wenn man etwas öfter tut, so repetitiv, dass sich das so einstellt, dass es auch irgendwo automatischer und leichter zu einem kommt?
Es kommt mit Sicherheit leichter. Man weiß ja auch, man merkt auf jeden Fall, wenn es kommt. Also das muss man ja auch bemerken. Vielleicht haben andere Leute auch so Ideen, Eingebungen. Wenn sie sie natürlich nicht anschauen, anhören, aufschreiben, dann sind die mit Sicherheit auch irgendwann weg. Man muss schon dann auch wirklich sagen, ich schreibe das jetzt auf, was ich da gerade denke. Aber wie gesagt, leichter, sage ich mal, es fällt mir jetzt auch nicht leichter, jetzt, was ich eben immer schon die ganze Zeit sagte, als Auftrag so ein ganzes Buch zu schreiben. Ich muss das immer noch sammeln. Aber es ist leichter geworden, dass ich merke, aha, dein Gedanke, den du jetzt gerade hast, da kannst du was rausmachen.
Und was ist dein Lieblingsspruch?
Von mir selber oder?
Ja, von dir, also wir fangen mit dir selber an und dann gerne auch einen deiner Lieblingsphilosophen oder Dichter, aber erstmal von dir.
Also der von mir wäre jetzt vielleicht, für viele ist es nur ein Gedanke, für einige nur ein Traum, für dich ist es das Ziel, lauf los.
Okay, schön. Oh. Also ich werde auf jeden Fall auch dann in die Shownotes klar deine Webseite packen, aber auch du hast ja auch ein Bücherband, wo die drin sind, dass sie das dann bei dir zum Beispiel bestellen können. Aber dazu ein bisschen später. Und was ist dein Lieblingsspruch von einem anderen oder einer anderen?
Unser Thema heute ist ja vielleicht auch ein bisschen die Kreativität. Das hattest du so als Hauptthema auch ein bisschen vorgegeben. Und da würde ich dann sagen, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Ach, wie schön. Auch da wieder, ich danke dir für deine wundervollen Steilvorlagen, nämlich das Thema Kinderbücher. Du schreibst unter anderem auch Kinderbücher und das ist ja nochmal so eine ganz eigene Welt, stelle ich mir vor. Also ich habe tatsächlich vor kurzem mal wieder Jim Knopf gelesen und auch Pippi Langstrumpf.
Ja,
und es steckt ja trotzdem auch immer etwas Weisheit in den Kinderbüchern drin. Auch da bitte nochmal, wie bist du zum Kinderbuchschreiben gekommen und wie schaffst du es, in diese Welt einzutauchen?
Ich glaube, weil ich mir immer so ein bisschen das Kindliche auch bewahrt habe mit meinen Aphorismen. Das sieht zwar immer so aus, als wenn ich den Finger hebe und nur Lebensweisheiten parat habe, aber so in mir steckt doch immer noch so dieses Kind oder auch, dass ich meine Kreativität auch irgendwo auslassen möchte, dass ich da immer noch suche, ständig irgendwelche Aufgaben, wo ich das ein bisschen ausleben kann. Und mit den Kinderbüchern, das ist so, ja, da kann ich Märchen erzählen, da kann ich mir was ausdenken, da kann ich mir die Welt machen, wie ich sie haben will. Also sagte Pippi Langstrumpf ja auch immer schon, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dann trotzdem, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen hintergründig, um den Kindern auch ein bisschen was mitzugeben. Nicht nur ein Märchen zu erzählen, sondern vielleicht auch einen zu hinterlassen, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt hinter der Geschichte.
Glaubst du, dass das, also jetzt nicht nur für dich, wenn man Kinderbücher schreibt, dass es auch eine Sache ist, die da auch im Vordergrund steht, dieses die Welt sich zu gestalten, wie sie einem gefällt und so seine Fantasie freien Lauf zu lassen?
Ich denke, da ist auch so ein bisschen Wunschdenken hinter, wenn man so eine Geschichte schreibt, dass man dann irgendwo auch so Kinderwünsche, die in einem selber stecken oder dass man da den Wunsch hat, dass die Welt einfach ein bisschen märchenhafter ist, ein bisschen abenteuerlicher, dass das nicht so böse ist, sondern dass die Welt lustig ist. Also dieser Wunsch steckt da mit Sicherheit hinter.
Und wieso gibt es bei Kinderbüchern häufig so eine klare Trennung von böse und gut? Also wenn ich jetzt an meine, wenn ich zum Beispiel an die Grimm-Märchen denke oder tatsächlich auch an Disney, weil auch damit bin ich groß geworden, es gab immer diese klare Trennung. Woran liegt es?
Ich denke, man muss ja auch, wenn man jemandem erklären will, was gut ist, auch das Gegenteil beschreiben. Und dass es für Kinder einfacher ist, wenn sie beide Seiten auch gezeigt bekommen, dass sie dann auch verstehen, was gut ist, was böse ist und dass sie sich dann auch für gut entscheiden können, weil sie das andere eben auch kennen.
Ui, spannend. Total schön. Da habe ich wirklich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Und wie ist es, also wenn du da anfängst zu schreiben, ist es auch was, wo du über die Jahre reingekommen bist? Oder ist es dir immer schon leicht gefallen und du hast dann einfach spielerisch Welten erschaffen? Und woher nimmst du die Welten?
Also das sind auch immer Erlebnisse, die ich habe. Die Erlebnisse sind jetzt nicht eins zu eins, aber dass ich irgendwo ein Erlebnis habe, wo ich denke, das könnte jetzt mein Protagonist werden. Was könnte der machen? Was könnte der noch mehr erleben? Oder ich selber habe ein schönes Erlebnis und denke, wenn der jetzt irgendwo einen kindlichen Protagonisten ausdenken könnte, dass der da reinpasst, der diese Geschichte abenteuerlicher erlebt, der da noch ein bisschen was zudichtet, der noch ein bisschen mehr daraus macht, dann wäre das ein wirkliches Kinderbuch und nicht nur so ein paar Minuten in meinem Leben. Aber wir haben wahrscheinlich alle Minuten in unserem Leben, wo wo es märchenhaft zugeht, wo es abenteuerlich zugeht. Und man muss eben so in Gedanken dann versuchen, aus diesen Minuten, wo man irgendwas sieht, irgendwas hört, irgendwas erlebt, da eine ganze Geschichte rauszumachen.
Mhm. Und wie ist das mit, stelle ich mir auch wieder interessant vor, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang sagte, wenn jetzt eine Frau da draußen ist, die sagt, ich mag das gerne, ich mache das hobbymäßig, aber ich merke zum Beispiel, mir fehlt der rote Faden. Wie ist es für dich, wenn du anfängst zu schreiben? Gibt es da so sagen wir, 3 Schritte oder ein paar Schritte, die du immer verfolgst, um sozusagen bei der Geschichte zu bleiben? Schreibst du die immer wieder um, bis sie dann rund ist? Oder was ist da, ja, wie machst du das?
Also jetzt würden wahrscheinlich die Erfolgsautoren und Schriftsteller, die das hören, den Kopf schütteln, weil man macht sich eigentlich erst einen Plot, schreibt alles auf, die Ideen, legt die Figuren ab. Es gibt da mittlerweile auch wunderschöne Programme, die einem da helfen. Ich gehöre allerdings zu denen, die immer Teile schreiben und so lange umschreiben, bis die Geschichte für mich flüssig ist. Also bitte jetzt nicht den Kopf schütteln. Wenn jemand das irgendwo als Doktor vortragen würde, wie man ein Buch zu schreiben hat, der würde jetzt den Kopf schütteln und sagen, also so geht das gar nicht. Ich denke, da muss jeder auch einen Weg für sich finden. Der eine macht es so, wie man es lernt, wie es vorgegeben ist, wie es angeblich wichtig ist. Und bei mir kommt das eben einfach irgendwann raus und dann schreibe ich und dann habe ich auch gar keine Zeit, erst einen Plot zu machen, erst Figuren abzulegen. Ist vielleicht nicht der richtige Weg, um anderen das jetzt ans Herz zu legen, aber es ist mein Weg.
Das ist total spannend, Silke, weil ich habe ja im Dezember diese Women's Circle-Ausbildung gemacht und es ging ganz stark darum, was ist eigentlich so, was sind die weiblichen Prinzipien? Also jetzt gar nicht unbedingt klischeehaft, sondern zu sagen so, okay, was ist männlich, was ist weiblich? Und weiblich ist auch manchmal Chaos. Und aus diesem Chaos entsteht dann so dieses, wir haben es so wunderbar, die Göttin. Oder dieses manchmal, oder es ist wichtig, dieses Chaos zu haben, auch manchmal mit Emotionen, vielleicht auf dem Blatt Papier jetzt in deinem Beispiel. Und die Struktur entsteht dann im Prozess. Und deshalb finde ich das total spannend, weil du jetzt gesagt hast, naja, der ein oder andere, der das hören wird. Ich glaube aber, dass wir, wie du auch gesagt hast, so unterschiedlich sind. Also deshalb, ich finde es total toll, weil so wie du das jetzt ausgedrückt hast, motiviert es vielleicht manche, die eben sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wenn ich da jetzt eine Struktur mache, dann fange ich ja nie an. Und die fangen vielleicht jetzt einfach an, motiviert durch dich, weil sie sagen, okay, gut, die fängt auch an und dann irgendwann entsteht was und tatsächlich sogar dann auch zum Schluss ein Buch. Also deshalb, ich finde es total schön, wie du es jetzt gesagt hast.
Also vielleicht kommt sie wahrscheinlich immer erst, wenn ich die Notizen gemacht habe, dass ich dann Struktur in meine Notizen reinbringe, andersrum.
Ja, genau, dass du dann da den roten Faden hast. Und welches ist dein persönliches Lieblingskinderbuch und warum?
Also das ist immer noch Pippi Langstrumpf natürlich, weil ich mich da immer noch ein bisschen selber sehe. Dieses kleine, mutige Mädchen, was viel Blödsinn können im Kopf hat. Aber ich denke, Pippi Langstrumpf ist auch ein ernstes Mädchen, ein intelligentes Mädchen, kann uns auch viel beibringen. Und dass diese Späße, die sie macht, zu ihrem Leben gehören, aber dass man sie auch manchmal ein bisschen verkennt.
Was glaubst du, ich weiß jetzt nicht, ob du persönlich da selber so ein bisschen recherchiert hast oder so, aber mich würde es jetzt einfach mal interessieren, vielleicht auch vom Gefühl her, was zum Beispiel Astrid Lindgren sich bei dem Charakter Pippi Langstrumpf gedacht hat. Also weil du sie jetzt auch so schön, so interessant beschrieben hast. Und ob glaubst du, dass die Autorin da einen tieferen Sinn hatte oder denkst du eher so, dieser Charakter Pippi Langstrumpf ist halt entstanden über die Zeit und dann immer mehr gewachsen. Aber sie ist ja ein Mädchen, die wohnt alleine, hat einen Koffer Geld und steht auf eigenen Beinen. Und das in einer Zeit, wo man sich das kaum vorstellen könnte.
Ich habe jetzt nichts gelesen, also ich kann da jetzt nur mutmaßen. Also ich habe nur mal gehört, sie hätte, glaube ich, die Geschichten für ihre Tochter geschrieben. Ist das richtig? Also ich kann da jetzt nichts zu sagen.
Weiß auch nicht genau.
Aber ich vermute mal, dass sie auch Geschichten erzählt hat und die irgendwann auch niedergeschrieben hat. Aber wie gesagt, das habe ich nie nachgelesen, nie recherchiert. Das ist jetzt so meine Vermutung halt.
Ist ja umso schöner. Da hat sie ihre Tochter dann motiviert.
Mama schreibt das mal auf oder dass Mama gesagt hat, ich habe jetzt so viel erfunden, jetzt könnte ich das mal aufschreiben. Vermute ich mal, weil ich glaube, sie war ja auch nicht zuerst Schriftstellerin, hat dann was geschrieben, sondern hat erst, glaube ich, Geschichten erzählt und hat sie dann auch geschrieben, soweit ich das weiß.
Finde ich auch interessant. Ist ja eigentlich auch so dieses Welten kreieren um das, was die Realität war. Also jetzt auch gerade im Falle von Astrid Lindgren, weil die hat, finde ich persönlich, auch eine sehr, sehr interessante Biografie und da einfach zu sehen, wie viele Kinderbücher sie geschrieben hat und vielleicht auch eine Form von, wie du es vorhin so schön gesagt hast, eine Parallelwelt aufzubauen oder zumindest ja, neue Realitäten zu kreieren innerhalb ihrer Bücher.
Also ich kann einmal wunderbar abtauchen, wenn ich schreibe. Ich habe auch noch einen anderen Beruf, wo ich sehr pingelig arbeiten muss und wo ich irgendwann auch diesen Wunsch verspürt habe, dass dieses Kreative, was in mir ist, dass das aber auch irgendwie mal raus muss, dass ich noch irgendwas machen muss, um diese Seite in mir auch wirklich auszuleben. Und das kann ich wunderbar, wenn ich Geschichten schreibe, wenn ich mir irgendwas ausdenke. Da brauche ich mich nicht an Fakten, an Akten halten, sondern da darf ich bestimmen, wie das Ergebnis nachher aussieht. Und das gibt auch mir persönlich also ganz viel.
Und liest du das deinen Kindern, bevor du das, die Bücher veröffentlicht hast, liest du die dann dem Kind auch mal vor? Oder wie, also quasi, sag mal da, Market Research? Oder ist es dann ein, also ist für dich, wenn das Buch rund ist und dein Gefühl ja sagt, dann ja?
Also ich lasse das meist Erwachsene erst Probe lesen, weil ich meine, die können mir auch ein bisschen mehr konstruktive Kritik geben. Also bei den Kindern habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen von der Tagesform ab oder wer ihnen das vorliest oder wie sie drauf sind. Die sagen dann ja schön oder ja nö. Und von den Erwachsenen erhoffe ich mir dann einfach noch, dass sie sagen, das ist nicht logisch oder guck dir das mal an. Ich lasse es von Erwachsenen eben mal lesen.
Spannend. Ich möchte jetzt gerne auf den Teil noch eingehen, der dich ja auch prägt. Wir haben uns ja auf einer gemeinsamen Reise kennengelernt und da erinnere ich mich noch, dass es ein paar Lebensmittel gab, die du nicht essen kannst und tatsächlich dann auch verraten hast, dass du sehr, sehr gerne kochst, in der Vergangenheit auch Kochkurse gegeben hast und jetzt einer deiner Steckenpferde auch Krimi-Dinner sind. Und was ich dann auch bei meiner Recherche über dich herausgefunden habe, dass du ja zum Beispiel auch Kochbücher für Männer entwickelt hast, und zwar genau welche, die gewisse Sachen nicht essen können, nämlich ein Allergiker kochen. Und finde ich total schön, was du da alles so zusammengebracht hast. Vielleicht erst nochmal zu diesem irgendwo essen zu gehen und essen zu müssen, wo man vielleicht Sachen nicht essen kann. War das schwierig für dich und hat dich das dann auch inspiriert, mehr zu kochen?
Also ich muss jetzt dazu sagen, Allergiker Kochbuch habe ich nicht rausgebracht. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, wäre schön. Aber ich habe mal einen Allergiker Kochkurs angeboten. Ich gebe ja Kochkurse nebenbei.
Kochkurse, Entschuldigung, ich war irgendwie bei, ich habe mich verlesen. Ich dachte ja, stimmt, Kochkurse. Irgendwie dachte ich dann, bist du denn klein und Gott, ah. Aber vielleicht kommt es ja jetzt noch. Jetzt habe ich dich vielleicht zu der neuen Idee inspiriert.
Ich habe das auch schon versucht. Ich habe das auch schon Verlagen angeboten. Aber bei Kochkursen ist es so, die Standardantwort war, wir haben ein großes Repertoire, auf das wir zurückgreifen. Die stellen dann die Kochbücher mit den vorhandenen Rezepten meistens wieder neu zusammen. Aber kein Interesse dran, meine Kochbücher, so wie ich sie zusammengestellt habe, zu veröffentlichen. Auch das habe ich versucht. Ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen, dass ich mal wieder noch tätig werde. Aber im Moment ist ein Kochbuch nicht unbedingt in Planung. Mhm.
Aber die Kochkurse, die du gemacht hast.
Ja, ich bin im Kinderbereich angefangen mit Kochkursen. Dass ich mit den Muttertagsherzen gebacken habe, zu Weihnachten gebacken habe. Und dann wurde ich halt gefragt, weil dieser Beruf der Hauswirtschafterin, der stirbt ein bisschen aus. Das lernen heute nicht mehr so viele Frauen. Und deswegen hat man so bei Institutionen wie der Volkshochschule und so ein bisschen Probleme, neue Dozenten zu finden. Und da bin ich also konkret angesprochen worden, ich würde das schon im Kinderbereich machen, ob ich mir das auch vorstellen könnte, für Erwachsene zu machen. Da habe ich auch erst gesagt, ich bin keine gelernte Ökotrophologin. Die arbeiten aber auch wieder nicht bei solchen Institutionen. Die haben dann auch ein bisschen andere Gehaltsvorstellungen. Und so bin ich da reingerutscht, dass ich dann auch zum Beispiel Männerkurse gegeben habe, Allergikerkochkurs, Kinderkurse, Länderküche. Das ist so ein bisschen der Mode immer unterworfen und der Trend ändert sich immer. Das ist eben wichtig, dass man da guckt, oder die Kunst besteht auch darin, mit der Zeit zu gehen und ja, immer wieder neue Themen zu finden. Und im Moment sind halt eben auch viele Koch-Events gefragt. Die Leute wollen nicht mehr einfach nur kochen, die wollen auch noch ein bisschen bespaßt, belustigt werden. Und da passen jetzt meine Krimi-Dinner auch sehr gut in diese Sparte, in diese Reihe.
Jetzt eine Frage an der Stelle. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Männer- und einem Frauenkochkurs?
Also das ist ein ganz großer Unterschied. Ich sag mal, reine Frauenkochkurse gebe ich jetzt nicht. Die sind eigentlich immer für gemischt. Aber da sind zu 80-90% kommen da Frauen, manchmal auch zu 100%. Aber es gibt auch direkte Männerkurse in der Hoffnung, dass sie sich dann auch trauen. Die haben gehört, die sind der einzige Mann im Kurs und kommen nicht. Deswegen haben wir irgendwann immer überlegt, dass wir reine Männerkochkurse geben. Und da muss man wissen, also Männer haben immer ihre eigenen Messer dabei und eine Flasche Rotwein. Das ist so. Das ist jetzt gar nicht. Also ich habe das früher auch immer für so ein Vorurteil gehalten oder für so ein Klischee. Nein, es ist wirklich so. Das kann man mit den anderen Kursen dann gar nicht vergleichen. Und da muss man dann auch mal so dieses Fachwissen, was die Männer auch schon mitbringen, mal so ein bisschen augenzwinkernd kommentieren oder einfach stehen lassen. Also es macht eine Menge Spaß, auch diese Männerkochkurse. Aber Frauen kommen eher, die wollen neue Rezepte kennenlernen, die wollen gezeigt bekommen, wie man so die Basics oder wie schnell geht. Während die Männer wirklich, die haben Ruhe, machen erstmal die Weinflasche auf, die schärfen das Messer und dann können wir auch mal anfangen.
Also das mache ich gerne. Also. Aber schön, oder? Dass Sie da sogar Ihre eigenen Messer mit dabei haben.
Ich muss natürlich sagen, wir machen das viel in Schulküchen und da ist natürlich auch, das ist bekannt, die Utensilien sind nicht so toll, als wenn man jetzt ein teures Kochstudio bucht. Und es macht auch Sinn, wenn man ein vernünftiges Messer haben möchte, dass man vielleicht schon eins von zu Hause mitbringt.
Und jetzt so langsam zum Abschluss kommend, würde mich tatsächlich noch interessieren, was deine, also was vielleicht Lieblingsbuch ist schwierig, aber sagen wir mal, du hast jetzt auch selber ein sehr breites Spektrum, welches Buch du den Frauen da draußen aktuell empfehlen könntest, welches dich ganz besonders inspiriert hat. Da wünsche ich auch ein eigenes sein.
Es haben mich viele Bücher in meinem Leben begleitet. Ich lese natürlich auch viel Kinderbücher, muss ich dazu sagen. Ich lese nicht immer unbedingt die Bestseller. Dadurch, dass ich ja auch selber so ein bisschen verlege, interessieren mich auch viel so diese Indie-Autoren, die nicht beim renommierten Verlag irgendwas verlegt haben. Aber wenn ich jetzt auf irgendeinen Bestseller
anrufe... Ich wusste gar nicht, du kannst... Ein Buch, oder machen wir drei Bücher, vielleicht fällt dir das leichter, weil du so viele Bücher jetzt gerade im Kopf hast. Gerne auch drei Bücher, die packe ich dann in die Shownotes.
Also so als Bestseller, das ist mir rausgekommen, das war Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen werden. Das ist von Mitch Albom. Das hat auch wieder so ein bisschen tieferen Sinn, wahrscheinlich spricht mich das deshalb auch so ein bisschen an. Eddie erfährt im Himmel, was für einen Sinn sein Gestern eigentlich hatte, dass an jeder Lebenssituation mehrere Menschen beteiligt sind, die alle einen ganz anderen Blickwinkel darauf haben. Und dass in meinem Leben Beteiligte gibt, die ich gar nicht kenne, die ich vielleicht nie kennenlernen werde, aber dass die Situation, die ich erlebt habe, auch für diesen Menschen entscheidend war. Das Buch war mal ein Bestseller, ist ein bisschen als sentimental verrissen worden, aber mir ist das so ein bisschen bewusst geworden. Ich habe mal in einem Forum für Krebspatienten gelesen, dass eine Frau da geschrieben hat. Und an dem Abend vor der OP habe ich immer wieder auf einen Kalender geschaut. Da war ein Berg, da war ein Bild mit einem schneebedeckten Berg und darunter der Aphorismus von Silke Förster. Da habe ich gedacht, diese Frau kenne ich nicht, habe sie auch nie kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie überlebt hat. Aber dass ich irgendwo Teil ihres Lebens war und das im Grunde gar nicht weiß. Und gar nicht weiß, was ich bei ihr ausgelöst habe. Und das ist so ein bisschen auch dieses Buch von Mitch Albom, die fünf Menschen, die dem Himmel begegnen werden.
Ich habe gerade mal geguckt, das gibt es ja jetzt auch inzwischen als Film.
Den habe ich leider nicht gesehen. Also
ich auch nicht, gerade weil ich es eingegeben hatte kurz. Mhm. Und das gibt es jetzt auch als Film. Ich packe es auf jeden Fall mit rein. Dann erstmal vielen Dank dafür. Meine Abschlussfrage. Was bedeutet Frau sein für dich?
Also auf jeden Fall, ich liebe es, Kleider anzuziehen. Also mir wird nachgesagt, dass ich mehr Kleider als Hosen habe. Also das liebe ich einfach. Meine weiche Seite auszuleben. Also von Männern wird ja manchmal auch verlangt, dass sie ein bisschen energischer, ein bisschen härter sind. Ich kann das auch, ganz klar. Aber ich liebe es auch, diese weiche Seite zu zeigen. Und vielleicht mehr emotionale Intelligenz an den Tag zu legen. Das ist auch ein Frauenthema. Nicht immer, aber ich denke, viele Frauen tragen doch sehr viel emotionale Intelligenz in sich.
Würdest du sagen, dass das mit auch ein Geheimnis ist, gut führen zu können, emotionale Intelligenz mitzubringen?
Auf jeden Fall. Also zuhören muss, ist das A und O. Sonst funktioniert auch das Miteinander nicht. Dann würde das auch mit dem Schreiben bei mir nicht klappen, wenn ich nicht zuhören könnte. Dadurch kriege ich ja auch viele Ideen. Also man sollte viel mehr zuhören, als zumindest dummes Zeug sprechen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht sprechen sollte. Man sollte viel miteinander reden, aber man sollte auch viel zuhören können.
Finde ich total interessant, weil ich mir auch die in der letzten Zeit viel Gedanken darüber gemacht, über das Thema Zuhören und was das eigentlich bedeutet, wirklich zuzuhören. Weil häufig, wenn wir zuhören, ist es ja schon so, dass wir im Kopf uns zurechtlegen, was wir jetzt dazu sagen können. Ich beobachte auch immer mehr Konversationen, wo es mehr ein Wettbewerb ist, wer die tolleren Dinge erlebt, als dass man wirklich erstmal zuhört, was der andere dazu erzählen hat.
Ganz genau. Dass man auch wirklich mal den anderen ausreden lässt, sein Ding erzählen lässt. Es ist meistens auch Zeit, dass man anschließend auch noch was sagen darf oder eine andere Geschichte. Aber erstmal den anderen auch zu Wort kommen lassen, seine Geschichte anhören, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig.
Schön. Du hast meine zweite Frage auch schon beantwortet. Heute mit dem Buch. Aber ich möchte dir, und nicht aber, das ist Quatsch, ich möchte dir erstmal danken, dass du hier und heute Teil dieses Podcasts bist, dass es geklappt hat, auch nach so einer langen Zeit. Es war mir eine absolute Ehre. Wir werden es so machen. Du hast mir auch alles geschickt, schon per E-Mail, dass ich das alles unten reinstellen kann. Natürlich auch mit der Buchempfehlung und mit deinem Lieblingsaphorismus. Es ist so schön, dieses Wort ist wirklich so Lebensweisheit. Genau. Und erstmal vielen, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank an dich, Kim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und toll, dass es heute geklappt hat. Ganz lieben Dank an dich.
Die Aufzeichnung läuft auch und natürlich ganz, ganz lieben Dank an euch Frauen da draußen. Wenn ihr Fragen habt, sowohl natürlich an Silke als auch an mich, ihr könnt einerseits dann auch das Kommentarfeld unten nutzen, ihr könnt uns natürlich auch anschreiben. Bücher von Silke, korrigiere mich, wenn es falsch ist, kann man dann auch über deine Webseite bestellen.
Ganz genau.
Und Amazon.
Ja, ja. Und im Buchhandel des Vertrauens natürlich auch immer gerne.
Genau.
Unterstützen.
Genau, und dann könnt ihr einfach da draußen also da draußen im wahrsten Sinne des Wortes die Buchhandlung mal durchstöbern und nach Silke Förster gucken. Und deshalb erstmal vielen Dank euch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, ob euch das Interview gefallen hat, ob ihr was mitnehmen konntet oder wenn ihr selber inspirierende Gedanken habt. Dankeschön.
Tschüss, meine Liebe. Grüße nach Berlin und schick die Sonne zu uns. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass dir der Podcast, die Folge gefallen hat. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. In den Shownotes findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag.